Es geht heute Abend um die gesunde, kritische Einstellung und die Entscheidung für den Glauben. Wir werden lesen heute Abend aus Lukas Kapitel 8 von Seite 87 in diesem Neuen Testament. Als ich heute vor dem Computer saß und den letzten Vortrag dieser Reihe vorbereitete, wurde es mir auf einmal klar, dass ich vor vier Menschengruppen stehen würde, alle von Gott geliebt. Und ich meine nicht Arbeiter und Akademiker, Arbeitsgeber und Arbeitslose. Ich meine, Menschen schauen auf die Oberfläche, Gott schaut aber auf das Herz. Es geht um Menschen heute Abend mit vier verschiedene, irgendwie um vier Menschentypen sozusagen, die eingeteilt sind gemäß ihrer Herzenshaltung gegenüber Gott. Jesus stand vor einer großen, gemischten Volksmenge vor bald 2000 Jahren. Menschen, die kamen, um seine Vorträge zu hören über den christlichen Glauben. Und er sagt diese Worte, Lukas Kapitel 8, lesen wir ab Vers 4, das ist wiederum Seite 87. Bitte lesen Sie mit. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging aus, seinen Samen zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges auf dem Weg, und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf dem Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus: Wer Ohren zu hören hat, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnisse, damit sie sehen, nicht sehen, und hörend, nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung der Gleichnisse. Der Same ist das Wort Gottes. Die auf dem Weg sind, die welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde sind aber die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat, bedeckt sie mit einem Gefäß oder stellt sie unter ein Bett damit, sondern er stellt sie auf ein Lampengestell, damit die Hereinkommenden das Licht sehen. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden wird, noch geheim, was nicht kund werden und ans Licht kommen soll. Sehet nun zu, wie ihr hört. Denn wer hat, dem wird gegeben werden. Und wer nicht hat, von dem wird selbst das, was er zu haben meint, genommen werden. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, und sie konnten wegen der Volksmengen Menge nicht zu ihm gelangen. Und es wurde ihm berichtet, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Brüder und meine Mutter sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Matthäus Evangelium schreibt es etwas anders. Er sagt, und er streckte seine Hand aus, über seine Jünger und sagte, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Die Auseinandersetzung mit der Volksmenge löste ein dreiteiliges Gleichnis aus. Das Gleichnis des Seemanns, der Lampe, der Familie Jesu. Manche meinen, es wäre fast möglich, die Bibel zu verstehen. Vielleicht sind sie so auch gelehrt worden, dass ein normaler Mensch die Bibel nicht verstehen kann. Vielleicht ist es gut, wie die Jünger hier im ersten Gleichnis, den Herrn zu fragen, was er meint mit einem Gleichnis oder was er meint mit einem Bibelvers, den man nur schwer verstehen kann. Und der Herr wird es uns erklären. Wenn ich an die Bibel rangehen würde, wenn ich an die Erziehung rangehen würde, wie manche mit der Bibel, hätte ich meinem vierjährigen Sohn gesagt, Daniel, du wirst im Leben niemals Fahrrad fahren lernen. Und vielleicht wird er auch nicht lernen. Wenn er zum ersten Mal zum Sturz kommt, dann sage ich, hey du, das ist unmöglich für dich. Das wirst du nicht schaffen. Ich habe das nicht getan. Ich habe ihm auch gesagt, es wird der Tag kommen, wo er auf diese Stützradel verzichten kann. Das ist eine große Freude zu sehen, den Fünfjährigen jetzt sausen unterwegs auf seinem kleinen Fahrradl. Manchmal macht es mir Angst, aber er hat gelernt, er kann schon alleine fahren. Und das, habe ich mehrmals gesagt, ist mein Ziel bei dieser Vortragsreihe. Ihr habt bemerkt, es war kein Appell für Geld oder für Mitgliedschaft bei irgendeiner Glaubensgemeinschaft oder gar, dass ihr überhaupt etwas tut, außer ins Reine kommen mit Gott und lernen, auf sein Wort zu horchen und das Leben ganz bewusst zu führen mit ihm aufgrund seines Wortes. Man kann es mit Gottes Hilfe verstehen. Beachten Sie, wie St. Lukas das Thema durch Wiederholung hervorhebt. Vers 8, Jesus rief aus, wer Ohren zu hören hat, der höre. Heute würden wir sagen, hören Sie dies? Hören Sie richtig zu? In Vers 9 bis 15 ist die Rede von vier Menschengruppen und ihre verschiedenen Reaktionen, wenn sie hören, das Wort Gottes. Vers 18. Seht nun zu, wie ihr hört. Nicht, dass das in ein Ohrwaschel geht und gleich aus dem anderen. Sondern ihr müsst aufmerksam und sorgfältig zuhören und das auch beziehen auf euer Leben. Vers 21. Meine Mutter, meine Brüder, die wirklich in engster Beziehung mit mir stehen, sind die, welche das Wort hören und tun. Der Herr fordert seine Hörer und auch heute Abend seinen Leser aus. Über den Glauben, den er predigt, ist mit großer Sorgfalt nachzudenken. Kritisch nachzudenken. Und bei der Kritik nicht aufhören bei dem Gegenstand des Glaubens, sondern zu beginnen, auch über sein Leben nachzudenken, auf das er diese Botschaft in die Tat umsetzt. Alle drei Gleichnisse ermahnen uns zur gesunden Selbstkritik. Wir haben aber nur Zeit heute Abend für das erste der drei. Und so werden wir arbeiten an das Gleichnis vom Seemann. Dieses Parabel stellt die Prozesse und die Reaktionen da, die im Gang gesetzt werden, wenn Menschen konfrontiert werden mit dem Evangelium Jesu Christi. Gottes Strategie, sein Reich in dieser Welt zu errichten, ist ein großes Mysterium. Man würde erwarten, zumindest die Juden seiner Zeit erwarteten, dass Gott den Messias schicken würde als Held, Anführer eines großen Kriegsheers. Aber Gott sandte einen sanften, demütigen Mann mit seiner Botschaft. Und Jesus ging ruhig umher und säte die Saatbotschaft auf die Äcker der Menschenherzen, Vers 12. Interessant für mich ist, dass alle Zuhörer die gleiche Botschaft empfingen von demselben Seemann. Eigentlich, in diesem Text bestehen alle Zuhörer aus der gleichen Materie, aus demselben Erdreich. Sie reagieren nur verschiedentlich, je nach ihrer Herzenshaltung. Als dieser Seemann seine Saat in weiten Bergen säte, fiel manches Saatgut auf dem Pfad durch die Äcker. Im alten Eretz Israel waren die Felder nicht durch Hecken und Zäunen abgegrenzt. Man hat einfach die Reisenden und die Bauern sind durch die Felder gegangen, einfach auf ausgetrampelten Pfaden. Es war dasselbe Erdreich, durch zahllose Sandalen ausgetrampelt. Dieses Erdreich stellt die Herzenshärtigkeit dar. Diese Person spürt kein persönliches Bedürfnis, wenn er das Wort Gottes hört. Das ist für ihn nicht relevant. Dieser zähe Boden mag ein sehr religiöser Mensch sein. Die Pharisäer waren die härteste, die das Wort Gottes gehört haben. Viele Religiösen sind tatsächlich gegen das christliche Evangelium geimpft. Ich habe eine interessante Feststellung gelesen in dem guten Buch An der Schwelle der Hoffnung leben von Johannes Paul II. Er redet von der Schwierigkeit, die christlichen Missionare haben in manchen Ländern dieser Welt, besonders dort, wo Buddhismus, Hinduismus oder Islam herrscht. Das sind Religionen mit Systemcharakter. Sie geben vor, eine umfassende Antwort für alle Fragen des Lebens zu haben. Da ist keine Marktlücke. Diese Leute meinen, sie hätten alle Antworten. Sie haben eine Religion schon. Sie sind geimpft gegen das christliche Evangelium, wie Johannes Paul II. Sagt. Und das ist wahr. Auch in unserem Land ein kleines bisschen Religion hilft die Widerstandsfähigkeit. Sogar ein kleines bisschen christliche Religion. Ich bin eh schon getauft. Ja gut, du und 95% der Österreicher. Der Großteil der Leute, die sitzen in österreichischen Gefängnissen, sind getauft. Man musste fast fragen, ob das irgendwie ein Aufnahmekriterium ist, im Gefängnis zu sitzen hier. Das ist offenbar nicht alles, das ist nicht das Wahre. Aber oft wird das vorgehalten. Ich bin ein Christ. Ich bin getauft, ich bin gefirmt, ich habe das Ganze über mich ergehen lassen. Ich gehe hin und wieder in der Kirche. Wie wenn man Menschen impft mit ein bisschen Eiweiß von der richtigen vom richtigen Krankheitserreger. Ein bisschen totes Eiweiß regt die Widerstandsfähigkeit und die Widerstandsprozesse an. Und der Körper ist gefasst, das nächste Mal es mit der Bakterie konfrontiert wird. Und widersteht es. Ist es nicht interessant, dass die harten Leute, die Leute, in denen Gottes Wort gar keinen Ansatz fand zur Zeit Jesus, das waren die religiösen Leute seiner Zeit. Dieses Herzenreich, Erdreich ist schon ausgetrampelt durch Vorurteil, Lieblingssünden und Religion missverstanden. So dicht zusammengetrampelt dass dieser Mensch kein Bedürfnis spürt, keine Reue, keine Demut vor Gott. In diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, Matthäus fügt ein paar Worte hinzu. Beide, Lukas und Matthäus, beziehen sich auf den großen Propheten Jesaja. Aber Matthäus fügt hinzu, ihr Herz ist fett geworden, mit einer Hornhaut überzogen. Zu Weihnachten, vor einem guten Jahr, besuchte ich meine Eltern in den USA. Eines Abends beim Fernsehen hat meine Mutter meine Hand in die Hand genommen und auf einmal hat sie einen Schreck bekommen. Sie sagte, deine Hände, deine schönen Akademikerhände, das sind wie Weiberhände. Du hast die Hand einer Frau, sagte meine Mutter. Ja, mein Vater ist ein Handwerker in der Rente, nicht in Ruhe, in der Rente. Auf den Bauernhof geht zu, es wird geschweißt, es wird herumgewerkelt in der Werkstätte. Er hat sehr harte, mit Hornhaut überzogene Hände. Er empfindet kaum was. Wenn er beim Schweißarbeiten ist und das Eisen sehr heiß ist, er hebt es auf und tut es woanders. Ich bringe meine Finger dran. Es ist gut und ein Vorteil bei einem Handwerker ist ein Nachteil, eine große Tragödie, wenn ihr Herz mit einer Hornhaut überzogen ist und sie unsensibel sind, wenn sie das Wort Gottes hören. Diesen Menschen von der Liebe Gottes in Jesus zu erzählen, naja, das wäre wie Schneebälle am Nordpol zu verkaufen. Es gibt hier kein Bedürfnis. Hart gegen Gott. Mittlerweile schwebt der alte Teufel wie ein Vogel über dem Pfad. Er wartet nur, die Körner der Wahrheit, die man gehört hat, aufzupecken. Der Höllenvogel bringt beflügelte Vernunftschlüsse und Theorien, fantasievolle Ideen und Alternativen zum Evangelium, auch Kritik an den Prediger oder an den Christen, der einem helfen will. Ich habe einmal in meinem Leben Angst gehabt vor gewissen Zweifeln. Ich erinnere mich an ein Buch, das mich besonders Angst eingejagt hat, heißt Warum ich kein Christ bin, von einem großen englischen Denker, Bertrand Russell. Aber ich habe überhaupt keine Angst vor dem Buch jetzt. Ich habe es gelesen. Ich habe gesehen, mit welcher Oberflächlichkeit diese sehr tiefgründige Denker das Thema behandelt hat. Dass er kaum die Bibel gelesen, geschweige verstanden hat, wenn er so einen Stumpfsinn hin auf Papier schreibt. Dass er voller Vorurteile ist, dass er das Wort gar nicht an sich ranlässt. Lassen Sie weder vom Teufel noch von irgendjemandem um das Wort Gottes bringen, dass es von ihrem Herzen weggepackt wird. Paulus legt dieses Gleichnis aus im 2. Korintherbrief, wenn er schreibt, wenn unser Evangelium verdeckt ist, ist es denen verdeckt, die verloren gehen, was Satan den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit der herrliche Lichtglanz des Evangeliums ihnen nicht erleuchtet. Wenn Sie Ihr Herz verhärten, sind Sie letztlich dafür verantwortlich, dass der Feind Ihrer Seele einen Ansatz kriegt, wo er sie schließlich blenden kann. Satans Vorhaben ist in Vers 12 überaus deutlich. Er nimmt das Wort von ihrem Herzen weg, dass sie nicht glauben und errettet werden. Aber wissen Sie, das harte Herz kann sich unter einer verheißungsvollen Oberfläche verbergen. Das Saatgut fällt zweitens auf das felsige Erdreich, Vers 13. Dieses Herz-Erdreich empfängt die Saatbotschaft mit Freude, lesen wir hier. Matthäus ergänzt, es nimmt das Wort sofort auf. Mit Freude. Aber diese haben keine Wurzel. Sie haben nicht, das Wort hat in ihnen nicht wirklich Wurzel geschlagen. Manche von Ihnen erleben es vielleicht so diese Wochen, ah, das ist wunderbar, das ist so interessant. Ja, ich glaube es, ich glaube es, was er sagt. Passen Sie auf vor dieser vorschnellen, euphorischen Gefühlsreaktion auf die Saatbotschaft. Diese Person hier beschrieben beginnt erst über seine Entscheidung für den Glauben nachzudenken, nach seiner sogenannten Bekehrung. Das ist wie ein Mensch, der ein Auto kauft und nachher die Probefahrt macht. Es ist unlogisch. Er trifft eine Entscheidung und beginnt erst über die Entscheidung nachher nachzudenken. Hier ist der oberflächliche Mensch. Und unter seiner gläubigen Oberfläche liegt eine Felsbank von Widerstand gegen Gott und seine Gebote. In Wirklichkeit befindet sich dieses Herz in Rebellion gegen Gott. Es ist felsenhart. Hier ist keine echte Bekehrung, keine wirkliche Buße, keinen wirklichen, dauerhaften Glauben. Nur ein oberflächlicher Glaube. Er empfängt die Saatbotschaft, dass er eine schuldige Sünde ist, mit Freude, statt Reue und Tränen. Vielleicht waren es die netten Leute, die sie eingeladen haben, oder die gute Musik, oder vielleicht sogar der Vortrag, die sie immer wieder hier angezogen hat. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht eine oberflächliche Entscheidung für den Glauben treffen. Ich finde es interessant im Johannes-Evangelium, dass Jesus auf einem großen Fest, das gerade in Israel jetzt gefeiert wird, Passa, erschienen war. Die Volksmengen kamen zu ihm, sie gaben vor, an ihn zu glauben. Sie waren überwältigt von den großen Wunden, die er tat. Entschuldigung. Und sahen keine richtige Alternative zum Gläubigwerden. Also die Bibel sagt, sie glaubten an ihn, aber er glaubte nicht an sie. Denn er hat es nicht nötig, dass jemand Zeugnis gibt von einem Menschen, was in einem Menschenherzen ist. Und so vertraute er sich ihnen nicht an. Es war ein oberflächlicher Glaube. Johannes 8, die Leute kommen zu ihm, sie sagen, wir glauben an dich, Jesus. Und seine Antwort war folgendes, wenn ihr wirklich in meinem Wort ausharrt, dann seid ihr echte Jünger von mir geworden. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei von was, wollen sie wissen? Er sagt, von Sünde. Ihr seid Sklaven von Sünde. Und im Laufe des gleichen Gesprächs brachte er sie so weit, dass sie Steine aufhoben, um ihn zu steinigen. Waren sie gläubig? Überhaupt nicht. Binnen dieses Gespräches entschlossen sie, ihn zu ermorden. Es gibt ein oberflächlicher Glaube, eine billige Bekenntnisglaube. Es gibt eine Gefühlsduselei, die man irgendwie Glauben nennt. Passen Sie auf. Ich möchte Sie ermutigen, über Ihre Reaktion nachzudenken. Jesus warnte die Volksmengen, die beeiferten sich, ihm nachzufolgen. Setzt euch zuerst nieder, sagte er, und berechnet ihr die Kosten der Nachfolge zuerst. Denn was hält ihr von einem Mann, der beginnt ein Bauwerk zu bauen, bevor er die Kosten überschlägt und er ist halbwegs fertig und sein Geld geht aus? Er baut ein bloßes Denkmal zu seiner eigenen Halbherzigkeit. Jesus ließ die Volksmenge nicht so leicht ihm nachfolgen. Er warnte sie, überlegt mal, was ihr tut. Und dann, es gibt eine dritte Gruppe von Menschen hier. Es gibt Leute, die nicht so schnell und kopflos reagieren wie die zweite Gruppe. Sie überschlagen die Kosten und sie finden ein Leben mit Jesus Christus problematisch. Zu teuer. Die Saatbotschaft, die in diesem Herzen wurzelt, ist nicht allein. Neben ihr sind auch die einheimischen Pflanzen. Die genießen den Heimvorteil über den Neueindringling. Sie konkurrieren um den Sonnenschein, um das Wasser, um die Nährstoffe. Und in diesem Konkurrenzkampf zwischen Dornen und Disteln und das in das Herz gesäte Wort Gottes wird das Wort erstickt, bevor es Frucht bringen kann. Ich denke manchmal an das österreichische Altar. So oft ist es der Fall, der Mensch warf sich nieder vor einem ganzen Götterhimmel voll Götter. Wehe dir, du machst deine Vortragsreihe am Mittwochabend, das ist die Bundesliga oder die Europameisterschaften. Ich will auch frei sein am Mittwochabend. Aber für manche Leute, Mittwochabend ist wichtiger als das Wort Gottes. Es gibt aber auch andere Spielzeuge, denen wir uns hingeben, denen wir uns ausliefern. All das, was an die Stelle Gottes tritt, all das, was den ersten Platz in meinen Gedanken, in meiner Liebe annimmt, das ist ein Götze. Und so oft werden Menschen abgelenkt von den Gaben Gottes, abgelenkt durch den Missbrauch der Gaben Gottes, abgelenkt manchmal von guten Dingen, von dem Besten. Die erste dornige Konkurrenz in diesen Versen lesen wir, ist Sorgen. Sorgen dieser Welt, wie Matthäus schreibt. Ich versuchte meine Nachbarin, ehemalige Vermieterin, dem Evangelium beizubringen. Das erste Mal, wo sie Abendessen bei uns gegessen hat, ich sagte, entschuldigen Sie, Frau Schnell, aber bevor wir essen, ist es Sitte in unserer Familie, dass wir erst ein Dankesgebet sagen. Sie sagte, ja, ihr könnt beten, ich fange schon an. Und während wir beteten, sie hat schon reingestopft. Sie ist zu allen heiligen Anlässen in einer gewissen Kirche, aber naja, das ist nicht sehr praktisch im Alltagsleben. Eine Frau mit großen Problemen und großen Sorgen. Ich versuchte ihr, das Evangelium irgendwie verständlich zu machen. Sie sagte, aber wissen Sie, Herr Colvin, ich habe ein viel größeres Problem. Ich habe viel Hab und Gut gehabt und mein Sohn bringt es bald fertig, alles durchzubringen. Ich habe nur noch zwei Häuser, ich besitze nur noch zwei Häuser und er möchte den Erlös dieser Häuser haben. Ich habe Sorgen, Herr Colvin, ich habe keine Zeit für dieses Jesus-Zeug. Sorge. Was werden meine Freunde sagen, wenn ich auf einmal deppert werde und anfange, die Bibel zu lesen? Sorge. Das, wovor uns der Herr Jesus warnt in der Bergpredigt. Lasst euch nicht durch Existenzangst bestimmen lassen. Sorgen werden dich zum Sklaven machen, sagt Jesus. Zweiter Dornstrauch heißt hier der Betrug des Reichtums. Die Werbung verspricht ihnen ein erfülltes Leben, wenn sie nur unser Produkt kaufen. Leute meinen, dass das Geld alle ihre Probleme löst. Hören Sie, was der reichste Europäer, bis vor kurzem reichste Europäer, gesagt hat. Aristotle Onassis. Er sagte auf Englisch, ich muss ihn zitieren, I have learned one thing in life, money cannot make you happy. Ich habe eines im Leben gelernt, Geld macht dich nicht glücklich. Aber das ist oft das. Sorgen, wie wird es sein finanziell, was Menschen irgendwie abhält von einer Beziehung mit Gott. Leute machen sich Sorgen um finanzielle Sicherheit. Ihre Sicherheit für morgen ist heute in der Sparkasse. Langsam lernen selbst unsere Politiker, sie sind nicht die schnellsten zu lernen, dass selbst Staaten, die Geld drucken, nicht ewig auf Pump bleiben können. Ich denke über die Politiker manchmal noch, viele erinnern mich an Columbus, gell? Columbus fuhr in die neue Welt, und er wusste nicht, wo er hinfährt. Und wenn er ankam, er wusste nicht, wo er war. Und wenn er zurückfuhr nach Spanien, er wusste nicht, wo er gewesen war. Aber es war eh wurscht, es war nicht sein Geld. Aber infolge dieser Wirklichkeit, wir können nicht ewig auf Pump leben, gibt es ein Sparpaket. Und ich finde es interessant, mit meinen Bekannten, sie sind alle etwas so gleich alt, sage nicht mehr jung wie ich. Einige haben auch im Wampen und weiß, ein bisschen auch angesammelt in ihren Bankkonten. Sie haben langsam Existenzangst. Wo stecke ich mein Geld? Ich habe nur 15 Jahre bis zur Rente. Gibt es überhaupt eine Rente? Wo kann ich, ich muss das ergänzen jetzt. Wo kann ich investieren? Wo ist es sicher? Jetzt kommt die Euro. Ein Freund von mir, seine Mutter war eine wohlhabende Fabrikantin. Sie verkaufte ein Hotel in Linz, zögerte ein paar Wochen und mit dem Erlös konnte sie gerade eine Glühbirne kaufen. So war es einmal. Und Leute, die wissen, was los ist, fürchten sich davor, dass es so wieder wird. Wo ist Sicherheit zu finden? Man redet von Immobilien, aber die sind doch beweglich. Von Realitäten oder Wirklichkeiten. Und wenn Leute beginnen zu leben nur in Bezug auf das, was sie sehen und spüren und was handfest ist, sozusagen, mit den fünf Sinnen wahrnehmbar, geben sie somit ihre wirkliche Sicherheit im Leben preis. Denn Jesus kontert mit der Frage, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne und seine eigene Seele einbüßte. Manche der Jünger Jesu in der Bibel waren reich, er schimpft nicht auf sie, aber Reichtum oder zumindest die Sorge um Reichtum kann ein großes Hindernis sein, dass wir unser Leben Jesus übergeben. Ich denke an einen jungen Fabrikanten, der war sehr offen für das Evangelium. Er hörte so in etwa, was ihr gehört habt. Aber er hatte so viel zu tun, er hat größere Sorgen. Er hat viele Beschäftigte in einer großen Fabrik. Er hatte keine Zeit für Jesus gehabt. Und als er am Sterbebett lag, soll er gesagt haben, ich sehe ihn. Seine Frau fragte, wen siehst du? Er sagte, ich sehe Jesus, er redet mit mir. Sie fragte, was sagt er dir? Er sagte, ich kann es nicht hören. Ich kann es nicht hören, seine Stimme wird von Fabriklärm übertönt. Was für eine Tragödie. Die Stimme Jesu ist von vielem übertönt. Im Leben dieses dritten Menschentypen heute Abend, der erlaubt, die Sorgen um diese Welt und den Betrug des Reichtums, das Wort Gottes zu ersticken. Der nächste Dornstrauch ist in Vers 14b, die Vergnügungen des Lebens. Oft ein unsittliches Verhältnis erstickt die Saatbotschaft. Oft Menschen überlegen, wenn ich Jesus nachfolge, dann muss ich mein Leben in Ordnung bringen. Und sie denken an ein paar Lieblingssünden, die sie nicht fahren lassen wollen aus ihrem Leben. Und sie wählen das Unrecht. Interessant, dass die Bibel bald endet mit diesen Worten. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und der Unreine verunreinige sich noch. Wisst ihr, was das heißt im Klartext? Dass in der Ewigkeit der Mensch, der gewählt hat, Sünde statt Jesus, der Mensch wird das empfinden in aller Ewigkeit. Ich weiß nicht, was die Hölle ist. Ich denke nicht an einen Teufel, der Leute peinigt. Ich denke eher an einen, der gepeinigt wird. Aber wisst ihr, ich kann mir das nicht alles irgendwie ganz greifbar verstehen. Aber eines, selbst wenn einiges bildlich gemeint ist, eines gibt mir schon zu denken. Wer Unrecht tut, der tut noch Unrecht. Könnt ihr euch vorstellen, eine ehebrecherische Beziehung zu wählen und Jesus sausen zu lassen. Und in aller Ewigkeit einen unbefriedigten Sextrieb ausgeliefert zu sein. Oder saufen zu wählen und Jesus gehen zu lassen und einen ewigen Durst zu erfahren. Oder die Geselligkeit der Freunde wählen, was sie kein Verständnis haben für Jesus. Und in aller Ewigkeit alleine zu sein. Ein Freund von mir sagte, Fred, ich fahre sowieso in der Hölle und ich möchte das machen. Da werden meine Freunde sein. Ja, okay. Ich hoffe nicht. Aber da wird keine Party sein. Oft sehen Leute in Gott den kolossalen Freudenverderber, der Vater der Lichter, wie die Bibel sagt. Der gibt uns auch schöne Dinge, schöne Geschenke, gute Gaben kommen von Gott. Die Ehebeziehung, Geschlechtlichkeit, gutes Essen. Er hätte die Wesen bestücken können mit langweiligen blauen oder braunen oder grauen Blumen, wenn er hätte es wollen. Er macht unsere Welt bunt und wunderbar und so viele schöne Dinge erfahrbar. Er gab uns körperliche Betriebe. Wir sollen Erfüllung finden in deren Befriedigung. Er gab uns einen Schönheitssinn. Er will, dass wir irgendwie als Geschöpfe in seinem Ebenbild geschaffen, auch abtastend und ansatzmäßig erleben, was er empfand bei der Schöpfung. Er gab uns unseren Verstand und einen Sinn nach Weisheit. Intellektuelle Betätigung ist eine schöne Sache. Aber sein Feind will uns weismachen, dass Leben gleicht. Befriedigung meiner Triebe. Befriedigung meinen Sinn für Schönheit. Befriedigung meines Triebes nach Weisheit. Ohne Gott. Und dass man am besten das Leben ohne Gott genießen kann. Dass man nimmt seine Gaben, die Alpen, die Familie, Sexualität, einen guten Wein. Und man zieht sich möglichst weit in die Finsternis zurück, weg von Gott. Und ohne seine Grundsätze und ohne Rücksicht auf irgendeine Sittlichkeit, man lebt allein ohne Gott. Und das soll Autonomie sein, das soll Freiheit sein. Aber das endet in Sklaverei. Wie kann der Gott, der solches möglich machte wie Musik, Kunst, Kinder, Frauen, der Erfinder aller dieser Dinge, ein langweiliger Kerl sein? Aber der dritte Menschentyp, so sieht er Gott grundsätzlich. Schließlich kommen wir zum vierten Erdreich, Vers 15, zur guten Erde. Eines redlichen und guten Herzen. Diese Erde besteht tatsächlich aus dem gleichen Material wie die oben erwähnte Erdboden. Er ist lediglich anders in seiner Aufbereitung. Das gute Herz ist nicht dicht zusammengetrampelt und abgestopft durch mutwillige Sündigen, Vorurteile oder Religion falsch verstanden. Es empfängt die Saatbotschaft, Vers 15 sagt, dass in der guten Erde sind die, das Saatgut hat seinen Weg gefunden in sein Herz hinein. Und dieses Herz ist redlich, nicht oberflächlich, nicht von Emotionen beherrscht, die nichts mit Wahrheitsliebe zu tun haben. Dieses Erdreich klammert sich fest an die Saatbotschaft und lässt sich nicht durch dornige, weltliche Konkurrenz oder Zweifel ersticken. Der endgültige Beweis dafür, dass hier die Rettung stattgefunden hat, finden wir in Vers 15b. die es gehört haben, bewahren das Wort und bringen Frucht mit Ausharren. Sie sagen, dass sie gläubig sind. Wie soll ich das beurteilen? Das kann man nur feststellen an ein verändertes Leben, an Frucht in unserem Leben. Vier Gruppen von Menschen sitzen hier heute Abend in diesem Saal. Und Gott liebt jeden Einzelnen ausnahmslos. Die Bibel sagt, dass Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, seinen einzigartigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, jeder, der sich ihm ausliefert, nicht verloren gerettet wird und nicht verloren geht. Wissen Sie heute Abend, zu welcher Gruppe Sie gehören? Erkennen Sie langsam, aufgrund dieser Abende und Ihrer Beschäftigung mit der Bibel, Ihren wahren Herzenszustand? Vielleicht sind Sie der ausgetrampelte Pfad. Derjenige, der neben Ihnen sitzt, der hat Sie erbarmungslos bearbeitet und aus Höflichkeit und Freundlichkeit sind Sie hier erschienen. Und jetzt haben Sie das Wort gehört, über sich ergehen lassen. Aber passen Sie auf, die Höllenvögel schweben jetzt über Ihr Herz. Und sie wollen das Gehörte wegpacken. Gottes Wort an Sie finden wir eigentlich im Alten Testament. Jeremia Kapitel 4. So spricht der Herr: Pflügt euch einen Neubruch und seht nicht unter die Dornen. Oder Hosea: Seht euch nach Gerechtigkeit. Erntet gemäß der Güte, pflügt euch einen Neubruch. Es ist Zeit, den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Wenn ich empfinde etwas bei dieser Botschaft, wenn ich sehe mich in diesen Versen, ist es nicht zu spät. Vor 3000 Jahren schrieb der König David in einem Psalm: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht. Interessanterweise, 1000 Jahre später, der Schreiber des Hebräerbriefes wiederholt und betont: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht. Er sagt es dreimal und betont: Es ist immer noch heute. Und jetzt, 3000 Jahre später, stehe ich vor euch und ich wiederhole: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herzen nicht. Aber vielleicht Sie sind das oberflächliche Erdreich. Sie hatten eine Art Bekehrung. Sie können erzählen, wie das war, aber in Wirklichkeit widerstehen Sie Gott. Wenn Sie Dinge in den Vortrag hören oder im Wort Gottes, die Sie persönlich in Ihren Willen ansprechen, spüren Sie Widerstand. Ihr Motto im Leben ist vielleicht nicht das des Herrn Jesus, nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Wenn Sie ehrlich wären, ist Ihr Motto vielleicht nicht dein Wille, sondern mein geschehe. Ich möchte Sie warnen, Ihr Feind, die Sonne kommt. Die Sonne wird aufgehen und den oberflächlichen Menschen bloßstellen, der keine Feuchtigkeit, keine Tiefe in sich hat. Ein bisschen Widerstand, ein bisschen Versuchung. Und sie sind bald erledigt. Wenn das Ihr Zustand ist, ich bitte Sie, rufen Sie Gott an. Bitten Sie ihn, ein tiefes Werk in Ihrem Leben zu tun, dass Sie nicht oberflächlich gläubig bleiben. Pflügen Sie tief. Tun Sie über ihr Widerstand in ihrem Herzen Buße. Widerstand gegen Gott und gegen sein Wort. Oder vielleicht erkennen sie sich in dem dritten Erdboden. Vielleicht spüren sie einerseits, das Wort spricht sie an, aber sie spüren diese dornige Konkurrenz in ihrem Leben. Konkurrenz um die Herrschaft über ihr Leben. Konkurrenz mit der Saatbotschaft. Was wird es ihnen nützen, wenn sie die ganze Welt gewinnen und ihre Seele verlieren? Das ist Jesus' Wort. Jakobus fügt hinzu, legt ab alle Unsauberkeit und all die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aus, das eure Seele zu erretten vermag. Gott will das Wort einpflanzen in einem Menschenherz, in ihrem Menschenherz, in Sanftmut, in Demut. Nehmen Sie das Wort auf. Seien Sie redlich in Ihrer Kritik des historischen christlichen Glaubens. Beziehen Sie das auf Ihr eigenes Leben. Vielleicht sind Sie das gute, redliche Erdreich. Sie empfinden heute Abend, dass Sie gemeint sind. Sie haben immer wieder erlebt in den letzten Wochen, Gott hat zu ihnen gesprochen. Es stimmt, was er sagt. Und sie wollen eine Beziehung mit Gott. Wenn das ihre Situation ist heute Abend, dann möchte ich mit ihnen nachher sprechen. Ich werde heute Abend nicht mit allen reden darüber, wie sie sich entscheiden können für den historischen christlichen Glauben, wie sie sich entscheiden können für eine Beziehung mit Jesus Christus. Denn ich glaube, die Information ist nur relevant, aktuell, für denjenigen, der sieht, dass es nicht weitergehen kann in seinem Leben, so wie er lebt. Ein Mensch, der spürt sein persönliches Bedürfnis nach einer Beziehung mit Gott. Und wenn Sie das empfinden, dann bitte ich Sie, nach der Musik von Andreas, kommen Sie hier vorne. Und wir werden einige von uns, so viele, die das wollen, sitzen in einem Kreis und ich werde einige Bibelverse mit ihnen lesen und ihnen zeigen, wie sie sich wirklich entscheiden können im Glauben für eine Beziehung mit Jesus Christus. Kritische Blicke auf den historischen christlichen Glauben, das war unser Thema in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass sich einige gewonnen haben dafür, dass sie beginnen mit erwachsenem Verstand eigenständig ihre eigenen Gedanken über die Heilige Schrift zu machen. Mir geht es nicht darum, um Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe oder irgendwie, dass irgendjemand mir einen Gefallen tut, dadurch, dass er sagt, ja, ich bin auch dabei. Das nicht. Aber seien Sie ehrlich und seien Sie sorgfältig in Ihrer Kritik des christlichen Glaubens. Der Vortragende heute Abend ist kein Priester in eigenen Gnaden. Meine Autorität leite ich nicht ab von irgendeiner fehlerhaften menschlichen Organisation. Alle Behauptungen, die ich gemacht habe, sind nachvollziehbar. Und jede Behauptung wurde gemacht mit offener Bibel. Und ich habe gebeten darum, dass irgendjemand, der eine Frage hat oder einen Widerspruch, ich würde gerne mit jedem reden. Ich habe sie als Erwachsene behandelt. Ich habe immer wieder gesprochen zu ihrem Intellekt und versucht, sie anzuspornen, eigenständig über den historischen christlichen Glauben nachzudenken. Die Apostel, die Propheten und letztlich Gott stehen hinter dem, was ihr hier gehört habt, denn es kam von Gottes unfehlbaren Wort. Nicht wegen mir, sondern wegen dieser Botschaft, die wohl verstanden werden kann. Ich hoffe, dass niemand dieses Zimmer verlässt und sagt, ah ja, aber die Bibel kann man nicht verstehen. Die Bibel kann man verstehen, wenn man mit redlichem Herzen nach Gottes Willen trachtet. Nehmen Sie das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das Ihre Seele zu erretten vermag. Oder wie wir gelesen haben in Lukas heute Abend, Jesus rief aus, wer Ohren zu hören hat, der höre. Seht nun zu, wie er hört. Vier verschiedene Menschentypen. Zu welcher Gruppe gehören Sie? Jeder Einzelne in dieser Gruppe hier heute Abend kann sich für Gott entscheiden. Kann einen Neubruch in seinem Leben pflügen. Kann Gott anrufen und ihn bitten, dass er sich ihm offenbart. Nochmals sage ich sehr dankbar, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Sehr höfliche, aufmerksame Zuhörerschaft. Ich hoffe sehr, dass sie Ohren haben für das, was Gott sagen will.